NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige Themen in dieser Sendung. Die Bundes-FDP setzt ihren Parteitag fort. Rund 100.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen die Folgen der Wirtschaftskrise. Der Präsident von Sri Lanka verkündet den Sieg über die tamilischen Unabhängigkeitskämpfer. Überraschend deutlich gewinnt Indiens Kongresspartei die Parlamentswahlen. Und zum Schluss der Sport am Samstag. Zunächst aber zur FDP. Die fühlt sich in diesen Wochen stärker denn je und damit auch ganz klar in der Lage, nach der Bundestagswahl in Berlin mitzuregieren. Auf ihrem Bundesparteitag in Hannover betont sie nun einmal mehr und mit Nachdruck ihre Strategie, nämlich die Steuern zu senken. SPD-Generalsekretär Hubertus Heil meint, Steuersenkungen, das sei eine Forderung, die man nicht besonders ernst nehmen müsse. Und der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Peter Ramsauer, kritisiert das FDP-Programm mit den Worten: Nicht überall, wo FDP draufsteht, ist auch bürgerliche Politik drin, wie wir sie verstehen. So, jetzt aber genug mit den Meinungen der anderen Parteien. Jetzt geht's zur Fortsetzung des Bundesparteitags der Liberalen in Hannover und von dort meldet sich Katja Stehmann.
Die Freien Demokraten sehen sich als Verteidiger der sozialen Marktwirtschaft. Denn, so Dirk Nebel, die soziale Marktwirtschaft sei das einzige Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das es geschafft habe, über Jahrzehnte breiten Bevölkerungsschichten viel Wohlstand zu erwirtschaften. Zentraler Punkt im Programm für die Bundestagswahl ist ein neues Steuersystem, das den Mittelstand entlasten soll.
Wir brauchen eine Steuerstrukturreform. Einfach, niedrig und gerecht. Und das geht auch. Und das geht vor allem gerade jetzt. Gerade jetzt ist eine Steuerstrukturreform, die Menschen und Betriebe entlastet und das System vereinfacht, das beste Konjunkturprogramm, das man machen kann.
Der dreistufige Steuertarif soll 10, 25 und 35% betragen und einen einheitlichen Grundfreibetrag für Erwachsene und Kinder beinhalten. Weitere wichtige Punkte im Programm der Liberalen: Wahrung der Bürgerrechte und Bildungspolitik. Der FDP-Generalsekretär kritisierte heftig die Politik der Großen Koalition und fand auch deutliche Worte für Angela Merkel.
Es gab eine Zeit, da war ich davon überzeugt, Frau Merkel wollte Kanzlerin werden, um etwas zu bewegen. Mittlerweile befürchte ich, sie wollte Kanzlerin werden, um es zu sein. Das reicht nicht für Deutschland. Wir können mehr und wir brauchen mehr. Und deswegen gilt ausdrücklich nicht der Satz, auf die Kanzlerin kommt es an. Es kommt offenkundig immer auch auf den richtigen Partner an.
Nebel streifte die Koalitionsfrage allerdings nur am Rande und ließ sie noch offen. Die FDP kämpfe für sich, denn nur mit einer starken FDP könne die Große Koalition beendet werden. Ob es letztlich bei der Bundestagswahl zu einer Mehrheit mit der Union reichen wird, ist derzeit trotz guter Umfragewerte der Liberalen unsicher. Das scheint einigen klar zu sein, so wie dieser Delegierten aus Nordrhein-Westfalen.
Nach der letzten Bundestagswahl, da hat man uns ja alles angetragen, einschließlich Ministerämter, da sind wir also ganz klar bei der Sache geblieben. Und dasselbe war jetzt in Hessen auch. Wir haben unser Wort gehalten. Also das wird auch jetzt so sein. Notfalls Opposition. Sie sehen ja, wie gut wir uns auch als Opposition gemacht haben. Und ich denke, auch Westerwelle ist daran gewachsen.
Ihr Wahlprogramm werden die rund 660 Delegierten morgen verabschieden. Erst eine Woche vor der Bundestagswahl im September will die FDP dann auf einem weiteren Parteitag endgültig über eine Koalitionsaussage entscheiden.
Aber FDP-Chef Westerwelle hat die Union heute in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix zu einer deutlichen Koalitionsaussage zugunsten der FDP aufgefordert. Er habe sich schließlich eindeutig für Schwarz-Gelb ausgesprochen. Nun, die Zusammensetzung der künftigen Bundesregierung hängt ja vor allem auch davon ab, wie stark die Union bei der Bundestagswahl abschneiden wird. Zunächst aber haben wir am 7. Juni die Wahl zum Europäischen Parlament. Und dafür beginnen die Parteien nun mit dem Wahlkampf. Denn immerhin muss für diese Stimmabgabe sehr viel Werbung gemacht werden. Nicht wenige Bürger halten die Europawahl für absolut unwichtig und wollen gar nicht wählen gehen. Die SPD ist vor einer Woche in den Wahlkampf für Europa gestartet. Heute folgte ihr die CDU. Thomas Wenkert berichtet.
Im Schatten des Aachener Doms startete die CDU heute ihren Europawahlkampf bei strahlendem Sonnenschein. Und ein wenig Licht sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel auch wieder beim Thema Wirtschafts- und Finanzkrise. Deutschland, so die CDU-Vorsitzende in ihrer halbstündigen Rede, werde gestärkt aus der Krise hervorgehen. Die 27 Mitgliedstaaten der EU rief sie dazu auf,
dass wir gemeinsam in der Europäischen Union dafür eintreten, dass Prinzipien des verantworteten Wirtschaftens, so wie wir es in der sozialen Marktwirtschaft kennen, weltweit umgesetzt werden, damit auch Zusammenhalt auf der Welt möglich ist.
Deutschland, so Merkel, werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Sie kündigte unter anderem Hilfen für den Mittelstand an, verteidigte aber auch die Milliardenunterstützungen für die Banken. Trotz steigender Schulden will die Kanzlerin auch in Zukunft in Forschung und Bildung investieren. Ohne konkret auf das Thema Steuersenkungen einzugehen, versprach die Kanzlerin Entlastungen für den Bürger. Ihr Programm aus der Krise sieht so aus.
Entlastung, Zukunftsinvestition und solide Haushaltsführung gehören für uns zusammen. Das ist der Dreiklang, mit dem wir Wachstum schaffen und aus der Krise herauskommen, stärker als wir hineingegangen sind.
Merkel forderte auch die Politiker der EU-Länder dazu auf, die Bürokratie in der europäischen Gemeinschaft abzubauen. Der Türkei bot sie zum wiederholten Male eine privilegierte Partnerschaft an. CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla betonte vor den rund 2000 Zuhörern auf dem Aachener Katschhof, dass die Europawahl keinem Bürger egal sein darf. In 22 Tagen am 7. Juni würden die Weichen für die Zukunft Europas gestellt.
Wir wollen, dass Europa Erfolg hat und ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist. Wir wollen ein Europa, in dem wir gemeinsam anpacken und in dem nicht Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.
Auf die steigende Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Existenzangst vieler Arbeitnehmer ging NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers ein. Er bekannte sich eindeutig zum Erhalt von Opel.
Wir wollen, dass diese Menschen, die Arbeitnehmer von Opel, auch in Zukunft moderne Autos produzieren. Und wir wollen nicht, dass sie darunter leiden, dass in Amerika ein unfähiges Management versagt hat, liebe Freunde.
Der CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl, Hans-Gert Pöttering, erklärte, dass das Europäische Parlament nach der Wahl verstärkt den Klimaschutz in Angriff nehmen wird.
Steigende Arbeitslosenzahlen, die Angst vor den Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Sie haben heute viele Menschen in Berlin auf die Straße getrieben. Aufgerufen zu der Demonstration hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund. Aus Berlin André Tonn.
Mit ihren Forderungen, die die Gewerkschaftsfunktionäre auf dem Aktionstag in Berlin kämpferisch formulierten, haben sie den Nerv der Arbeitnehmer getroffen. Sie wendeten sich gegen ein Europa des Casino-Kapitalismus und sprachen sich für einen sozial sicheren Kontinent aus. Die von den Regierungen beschlossenen Maßnahmen, die die Folgen der Krise eindämmen sollen, bezeichneten die Redner als unzureichend. DGB-Vorsitzender Michael Sommer ging scharf mit den Verursachern der Finanz- und Wirtschaftskrise ins Gericht. Damit meinte er nicht nur unverantwortlich handelnde Banker, sondern auch jene Politiker, die, Zitat, diesen Voodoo-Geldgeschäften alle Schleusen geöffnet hätten. Sie seien dafür verantwortlich, wenn Arbeitnehmer heute Angst um ihre Zukunft hätten, sagte Sommer.
Nicht wir stellen den sozialen Frieden in Frage, sondern diejenigen, die die Folgen der Krise auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abladen wollen, Kolleginnen und Kollegen.
Der DGB forderte von der Politik Signale, um zusätzliche soziale Belastungen zu vermeiden. Sommer erneuerte die Gewerkschaftsforderung nach einem dritten Konjunkturprogramm. Das müsse die Binnennachfrage stärken und Zukunftsinvestitionen anschieben. Außerdem müssten das Arbeitslosengeld verlängert und die Hartz-IV-Bezüge angehoben werden. Nach Ansicht Sommers führe auch an einem Mindestlohn von mindestens 7,50 Euro kein Weg vorbei. Die Realität in Deutschland sei allerdings eine andere, so die Beobachtung des DGB-Chefs.
Wir sehen mit Sorge, dass einige Herren aus Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Publizistik, Banken und Industrie einfach zur Tagesordnung übergehen und versuchen, weiterzumachen wie früher. Dem, Kolleginnen und Kollegen, setzen wir unser gemeinsames, energisches Nein entgegen.
Mit starkem Beifall und Pfiffen reagierten die Kundgebungsteilnehmer auf die Äußerung von Frank Bsirske. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi warf der Bundesregierung unzureichendes Krisenmanagement vor.
Es kann nicht sein, dass der Finanzminister die Commerzbank stützt mit 3 Milliarden Euro und 18 Milliarden Bürgschaften gibt und anschließend erklärt, auf die Geschäftspolitik solle kein Einfluss genommen werden, weil das könnten die Banken, die Banker besser. Wo das hingeführt hat, Kolleginnen und Kollegen, das sehen wir jetzt.
Die Redner des gewerkschaftlichen Aktionstages plädierten für sozialen Fortschritt in ganz Europa. Der dürfe kein unkonkretes Ziel sein. Und so forderte John Monks, Chef des Europäischen Gewerkschaftsbundes, einen New Social Deal, quasi ein Wachstumskonzept, das jetzt und nicht erst in einigen Jahren benötigt werde.
We want a new social deal not years later. We want it now.
Mit solch einem europaweiten Programm sollten Investitionen unter anderem in Umwelttechnologien, in den öffentlichen Verkehrs- und Energiebereich gefördert werden. Das käme nicht nur den Banken, sondern vor allem den Arbeitnehmern zugute, sagte Monks. Diese Initiative wird auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt. Der zeigt sich allerdings befremdet über die Entscheidungen, die jüngst der Europäische Gerichtshof getroffen hat. Die seien insgesamt gegen Arbeitnehmerinteressen gerichtet. Doch ohne Respektierung von Arbeitnehmerrechten werde es kein soziales Europa geben, so der Tenor auf dem Gewerkschaftsaktionstag in Berlin.
Soweit der Bericht von der Berliner DGB-Demonstration. Sie war ja Teil der Aktionstage, zu denen der Europäische Gewerkschaftsbund aufgerufen hatte. Und in vielen europäischen Ländern haben rund 320.000 Teilnehmer protestiert, so auch in Tschechien. Aus Prag, Christina Jansen.
Es war eine der größten Demonstrationen in Prag seit der Wende. In der tschechischen Hauptstadt gingen heute mehr als 20.000 Menschen auf die Straße, um für eine soziale Wirtschaftspolitik zu demonstrieren. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Tschechien selbst, sondern waren aus mehr als 10 Ländern angereist. Aus Polen, Ungarn und der Slowakei, aber auch aus Deutschland, Österreich und Frankreich. Die Demonstranten versammelten sich zu einer Gewerkschaftskundgebung auf dem Prager Burgplatz und sparten nicht mit Kritik an der Wirtschaftspolitik ihrer Regierungen und der Europäischen Union. Die gegenwärtige Krise sei der Beleg dafür, sagte der Vorsitzende des Tschechischen Gewerkschaftsbundes, dass die neoliberalen Konzepte ausgedient hätten. Die Demonstranten riefen die Arbeitgeber in Europa dazu auf, die Krise nicht zu missbrauchen, um Menschen zu entlassen und die Löhne zu drücken. Sie forderten einen New Social Deal, eine neue europäische Sozialpolitik. Die Aktionen verliefen friedlich. Sie waren Teil der Serie von Protesten, die die Gewerkschaften zurzeit in ganz Europa organisieren.
18.42 Uhr ist es. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ob es einmal mehr nur lautstarke Propaganda ist oder ob die Aussage von Sri Lankas Staatsoberhaupt wirklich den Tatsachen entspricht, das kann im Augenblick niemand feststellen. Mahinda Rajapaksa hat jedenfalls erklärt, seine Regierungstruppen hätten die Mitglieder der tamilischen Befreiungstiger von Tamil Eelam militärisch besiegt. Der Bürgerkrieg auf Sri Lanka sei damit vorbei. Zehntausende Menschen sind in den vergangenen 25 Jahren in diesem Krieg umgekommen und erst vor wenigen Tagen wurden bei schweren Kämpfen im Nordosten der Insel viele Zivilisten getötet. Sandra Petersmann berichtet.
Den entscheidenden Satz sagte der Präsident während seines Staatsbesuchs in Jordanien. Ich werde in ein Land zurückkehren, das von den barbarischen Taten der LTTE total befreit ist. Er sei stolz darauf zu verkünden, fuhr Mahinda Rajapaksa fort, dass seine Regierung mit dem totalen Engagement der Streitkräfte die tamilischen Rebellen in einer nie dagewesenen humanitären Operation endlich militärisch besiegt habe. Sri Lankas Präsident erklärte damit den mehr als 25-jährigen Bürgerkrieg auf der Insel für beendet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Hauptstadt Colombo hatten die Regierungstruppen am Morgen den letzten Küstenstreifen eingenommen, den die Befreiungstiger von Tamil Eelam, kurz LTTE, noch unter ihrer Kontrolle hatten. Man habe die Rebellen vom Meer abgeschnitten, ins Landesinnere zurückgedrängt und auf einer Fläche von rund einem Quadratkilometer umstellt. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder von jubelnden und spazierengehenden Soldaten am Strand. Journalisten ist der Zugang zur Kampfzone im Nordosten der Insel verboten. Auf der Internetseite Tamilnet, die den Rebellen nahesteht, findet sich rein gar nichts über die aktuelle Lage in der Kampfzone. Stattdessen sprechen auf dieser Seite alle Artikel davon, dass das Blutbad im Nordosten Sri Lankas den Konflikt nicht beenden werde. Die Autoren schreiben durchgängig vom Völkermord an der tamilischen Minderheit. Unklar ist, ob die Regierungstruppen Rebellenchef Velupillai Prabhakaran verhaftet oder getötet haben. Er hatte sich nach Angaben des Militärs in der Kampfzone aufgehalten. Bei den schweren Gefechten auf einem winzigen Fleckchen Land nördlich der Stadt Mulataivu waren viele tausend Zivilisten dem Kreuzfeuer der Kriegsparteien schutzlos ausgeliefert. Hilfsorganisationen warfen beiden Seiten vor, ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung mit schweren Waffen zu schießen. Das Internationale Rote Kreuz sprach von einer unvorstellbaren humanitären Katastrophe. Ob der Bürgerkrieg jetzt wirklich vorbei ist, wie der Präsident sagt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Befreiungstiger von Tamil Eelam wollen seit 1983 mit Waffengewalt einen eigenen Staat für die unterdrückte tamilische Minderheit im Norden und Osten Sri Lankas erzwingen.
Gandhi, das ist der Name, der seit Generationen in Indien alles bestimmt. Und so ist es nun auch wieder gekommen. Nach den Parlamentswahlen, die Mitte April begonnen hatten, steht nun das Ergebnis fest. Die Regierungspartei, die Kongresspartei, hat ganz klar gewonnen. Mit einem denkwürdigen Rekordergebnis. Und das hat sie der jüngsten Generation Gandhi zu verdanken. Aus Neu-Delhi, Carsten Fick.
So wie dieser junge Mann denken heute viele in Indien. Schließlich war es ein deutlicher Sieg, der so kaum zu erwarten war. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass die Kongresspartei gewonnen hat. Das bringt uns eine stabile Regierung. Ich bin so glücklich, 4 Tage habe ich nicht geschlafen. Es könnte das beste Ergebnis werden, das die regierende Kongresspartei seit fast 20 Jahren erzielt hat. Ein Erdrutschsieg, der die Umfragen der letzten Tage fast auf den Kopf stellt. Mit klarem Abstand in der Wählergunst folgt die hindu-nationalistische BJP auf dem 2. Platz. Dennoch räumte ein Sprecher das Ergebnis als deutliche Niederlage ein. Was nun folgt, ist die Zeit der Koalitionsverhandlungen. Denn trotz des deutlichen Wahlerfolges für die absolute Mehrheit im indischen Unterhaus reichte das Ergebnis dann doch nicht. Nun müssen zum Beispiel kleine regionale Parteien überzeugt werden, dem Regierungsbündnis beizutreten. Mehrere Angebote dafür hat es bereits gegeben. Einen Monat lang wurde gewählt, in einem Volk mit 714 Millionen Stimmberechtigten, 4.600 Kandidaten und 300 Parteien. Eine Mammutveranstaltung mit einem amtierenden und zukünftigen Regierungschef, Manmohan Singh, der fast ein wenig demütig und ergriffen vor die Presse trat. Mit diesen Worten möchte ich meinen tiefen Dank ausdrücken an die Menschen dieses Landes für dieses überwältigende Mandat, das sie der Kongresspartei erteilt haben. Der Partei, ihrer Chefin Sonia Gandhi und dem jungen Führer Rahul Gandhi. Da war er wieder, der Name, der heute in Indien fast in aller Munde ist. Der Hoffnungsträger für ein Milliardenvolk, der schon bald der erste Mann im Lande sein könnte. Rahul Gandhi, 38 Jahre jung, Sohn der Parteichefin Sonia, wird vermutlich schon bald die Geschicke Indiens leiten. Kaum einer zweifelt daran, dass der heute 77-jährige Premierminister Singh nach einer schweren Bypass-Operation im Januar sein Amt schon in 1 bis 2 Jahren an den Jungpolitiker übergeben wird. Auch dieser Student verspricht sich viel vom Sohn des getöteten Rajiv Gandhi.
Rahul Gandhi is a very charismatic man. He has got the power.
Rahul Gandhi ist ein sehr charismatischer Mann. Er hat die Kraft, er hat eine gute Bildung. Wir hoffen alle, dass er die richtigen Schritte für das Land einleiten wird. Jeder hat große Erwartungen an ihn. Hoffen wir, dass er sie auch erfüllen kann. Der Name Gandhi, in Indien fast schon ein Mythos, wird also auch in Zukunft in der größten Demokratie der Welt eine wichtige Rolle spielen. Heute allerdings wird auf vielen Straßen und Plätzen zunächst einmal gefeiert, zumindest von den Anhängern der Kongresspartei. Denn die kann sich, anders als es viele Umfragen vermuten ließen, über einen unerwartet deutlichen Sieg freuen.
In wenigen Stunden ist es soweit, dann beginnt in Moskau der Eurovision Song Contest. Und in dieses Spektakel hat Russland 30 Millionen Euro investiert. Aber das Mega-Gesangsevent wird überschattet vom radikalen Vorgehen der russischen Regierung und den Sicherheitsbehörden. Aus Moskau, Christina Nagel.
Die Organisatoren waren sich so sicher gewesen, an alles gedacht zu haben. Am Abend erwartet die Fangemeinde des Eurovision Song Contest die bombastischste und teuerste Show auf der größten Bühne, die es jemals gab. Selbst die Besatzung der internationalen Raumstation ISS ist dabei. Sie werden den Startschuss für die Abstimmung geben. Überall gute Stimmung, Begeisterung bei den Stars und Sternchen, den Fans und selbst den eher sachlich zurückhaltenden Journalisten, die die gelungenen Halbfinalshows schon bejubelten. In den staatlichen russischen Fernsehnachrichten gibt es seit heute früh nur ein Hauptthema, die große Moskauer Show am Abend. Geflissentlich wird hier ausgeblendet, was weltweit Schlagzeilen macht. Die Tatsache, dass die russische Polizei, wie angekündigt, die verbotene Demonstration der Schwulen und Lesben gewaltsam auflöste. Noch bevor sich größere Mengen am Morgen vor der Moskauer Universität, also sogar außerhalb des Stadtzentrums, versammeln konnten, wurden die Sondereinsatzkräfte aktiv. In nur 7 Minuten, sagt Aktivistin Irina, war alles vorbei. Die durchkamen, standen einfach nur zusammen. Andere sind schon auf dem Weg hierher verhaftet worden. Die Teilnehmer, die jetzt festgenommen wurden, müssen wahrscheinlich mit zur Polizei. Es wurde nicht geprügelt, aber die Polizisten packten die knapp 40 Demonstranten nicht gerade mit Samthandschuhen an. Der Vorsitzende des russischen Homosexuellenverbands, Nikolai Alexejew, wurde an Händen und Füßen gepackt und in ein Polizeifahrzeug gezerrt. Bei anderen rissen die Kleidungsstücke. Transparente, auf denen gleiche Rechte für alle gefordert wurden, verschwanden im Nu. Die OMON, die russische Einsatz-Sondertruppe, sieht sich im Recht. Sie haben keine offizielle Erlaubnis von den Behörden bekommen, also ziehen wir sie zur Verantwortung. Das hier ist illegal. Und unmoralisch dazu, meinen die fanatischen Gegner der Homosexuellen. Weitgehend ungehindert konnten Rechtsextreme und radikale christlich-orthodoxe im Stadtzentrum von Moskau demonstrieren. Moskau, skandierten sie, sei kein Ort für Homoparaden. Es gibt nur einen Ort, an dem wir eine Homoparade zulassen werden. Das sind die Straflager. Die Radikalen hatten Schwulen und Lesben Prügel angedroht, sollten sie es wagen, im Zentrum zu demonstrieren. Zusammenstöße konnten verhindert werden, nicht zuletzt, weil die Homosexuellen einen anderen Demonstrationsort als geplant wählten. Auch wenn die Situation heute glimpflicher ausging als von vielen erwartet, auf die geplante grandiose Moskauer Show ist ein Schatten gefallen. Das ärgert nicht nur die Organisatoren, sondern auch viele Russen. Sollte es am Abend dann auch noch die ein oder andere Solidaritätsadresse an die Homosexuellen Russlands von der Bühne ausgeben, wird das nicht gerade zur Beruhigung der Gemüter beitragen.
Das Weltwirtschaftsforum trifft sich jedes Jahr einmal in Davos Ende Januar. Daneben aber gibt es noch die Regionalkonferenzen, so zum Beispiel die für den Nahen Osten. Und da beraten zurzeit in Jordanien hochrangige Politiker über die Folgen der Finanzkrise für die Region, die ja nach wie vor vom Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gezeichnet ist. Einzelheiten von Felix de Kuveland.
Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern müsse endlich ernsthaft angepackt werden, verlangten übereinstimmend US-Senator John Kerry und der jordanische König Abdallah. Ohne Frieden gibt es keine Stabilität und ohne Stabilität keine Investitionen. Das gilt auch und gerade für den Nahen Osten. Gäbe es dort Aussichten auf Frieden, so könnten die Folgen der Wirtschaftskrise viel besser bewältigt werden. Kerry ist nicht irgendwer, sondern Chef des Außenpolitischen Ausschusses des amerikanischen Senats und ein Parteifreund von Barack Obama.
Der Bau israelischer Siedlungen auf palästinensischem Boden muss gestoppt werden. Und ich vertraue voll und ganz darauf, dass Präsident Obama sich stark und unparteilich für eine solche Politik einsetzen wird.
Auswege aus der Wirtschaftskrise wollen die Bosse und Minister suchen. Keine einfache Aufgabe. Schon deshalb nicht, weil die einzelnen Länder des Nahen Ostens vom bürokratischen Syrien über den kriegszerrütteten Irak bis zum geschäftigen Finanzplatz Dubai völlig unterschiedlich sind. Isam Yanai, Chef des Unternehmens Gulf Finance House.
Jedes Land hat seine eigenen Regeln. Natürlich kann man sich schöne Lösungen bereitlegen, aber wenn man die umsetzen will, muss man die regionalen Eigenheiten berücksichtigen.
Specific per country.
Lokale Lösungen für globale Probleme also. Aber mehr als Denkanstöße, in welche Richtung es da gehen könnte, kann das Forum nicht geben. Wie sollte das auch gehen in 2,5 Tagen mit 1400 Teilnehmern aus 85 Staaten? Geprägt ist die Veranstaltung von der Sichtweise der Wirtschaft, vor allem der Großunternehmen. Soziale Fragen spielen auch eine Rolle, aber eine zweitrangige. Und scharfe Töne, wie sie beispielsweise der jordanische Finanzexperte Yusuf Mansour anschlägt, sind hier im Kreis der Macher, Manager und Minister fast gar nicht zu hören.
The poor got poorer, the rich got
richer. Die Armen sind ärmer geworden und die Reichen reicher. Man glaubte eben, der wachsende Reichtum würde in die Wirtschaft zurückfließen, aber das war ein Irrtum.
Patientenrechte und der dringende Sparzwang, die beschäftigen zurzeit die Mitglieder der Ärztegewerkschaft Marburger Bund auf ihrer Hauptversammlung in der Nähe von Wiesbaden. Und auf der Tagesordnung steht ganz oben das Milliardenloch der Krankenkassen und auch der Kostendruck im Gesundheitswesen. Judith Kösters berichtet.
Die Gewerkschaft der Krankenhausärzte Marburger Bund beklagt eine schleichende Rationierung im Gesundheitswesen und befürchtet, dass die aktuelle Wirtschaftskrise den Kostendruck noch verstärkt. Das sagte der Vorsitzende Rudolf Henke im Rahmen der Hauptversammlung der Gewerkschaft in Niedernhausen bei Wiesbaden. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer Jörg-Dietrich Hoppe will sich Marburger Bundchef Henke auf dem am kommenden Dienstag beginnenden Deutschen Ärztetag für die Schaffung eines Gesundheitsrates einsetzen. Diesem sollen Ärzte und Patientenvertreter angehören. Das Gremium soll dem Gesetzgeber Vorschläge dazu machen, was im Gesundheitswesen bei knappen Kassen bezahlt werden soll und wo eingespart werden kann. Der Kriterienkatalog könne dabei in etwa so lauten: lebensbedrohlich vor nicht lebensbedrohlich, schmerzhaft vor nicht schmerzhaft, ansteckend vor nicht ansteckend. Hintergrund ist ein fast 3 Milliarden Euro großes Loch im Gesundheitsfonds, das für dieses Jahr erwartet wird. Zunächst wird das Defizit zwar mit Steuermitteln ausgeglichen, das Geld soll jedoch 2011 wieder zurückfließen in den Bundeshaushalt. Spätestens dann käme das dicke Ende, so Henke. Auf der bis Sonntagmittag dauernden Tagung wollen die Ärzte außerdem über Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitskarte und über strengere Arbeitszeitkontrollen für Ärzte diskutieren.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Bei mir im Studio ist Nicole Seifert.
Ja, und am vorletzten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga ist es spannend, wie schon lange nicht mehr. Wer wird Meister, wer steigt endgültig ab? Und auch nach dem vorletzten Spieltag ist das immer noch nicht ganz geklärt. Immerhin hat sich Tabellenführer Wolfsburg 2 Punkte von Verfolger Bayern München absetzen können. Wolfsburg gewann bei Hannover 96 mit 5:0 und Bayern München spielte bei Hoffenheim unentschieden 2:2. Also erst einmal durch Atmen bei Wolfsburg und Stürmer Edin Dzeko.
Wir haben heute das gezeigt und von erster Minute ganz aggressiv und alle zusammen und 5:0. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Wir wussten, dass heute war ein von diesen 2 Endspiele und wir wollten natürlich hier gewinnen und haben geschafft. Das ist wichtig.
Und auch Wolfsburgs Trainer Felix Magath ist guter Dinge.
Insofern freue ich mich über dieses Ergebnis natürlich und freue mich, dass wir nächste Woche am Samstag die Meisterschaft nach Wolfsburg holen können.
Grund zur Freude hatte auch der VfL Bochum. Bochum besiegte Eintracht Frankfurt mit 2:0 und hat sich damit den Klassenerhalt gesichert. Im Abstiegskampf haben dagegen sowohl Mönchengladbach als auch Cottbus und Bielefeld Niederlagen einstecken müssen. Am besten steht noch Borussia Mönchengladbach da, trotz der hohen 0:5 Niederlage bei Leverkusen. Gladbach hat weiter 3 Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz mit dem besseren Torverhältnis zu Bielefeld und Cottbus. Gladbachs Trainer Hans Meyer hat allerdings keine Lust auf Rechenspiele.
Das würde ich mir in aller Ruhe zu Hause anschauen, weil ich diese Spekulation nicht... Wollen wir jetzt darüber reden, wie hoch wir verlieren müssen, wie die anderen gewinnen müssen? Das lasse ich mal sein. Tatsache ist, dass wir gegenüber Bielefeld und gegenüber Cottbus nach wie vor 3 Punkte Vorsprung haben.
Also Cottbus verlor bei Stuttgart mit 0:2 und Bielefeld bei Dortmund mit 0:6. Dortmund klettert damit auf den 5. den Euroleague-Platz. Grund zu jubeln hatte vor allem Sebastian Kehl, der 2-mal für Dortmund traf.
2 Tore habe ich noch nie in meiner Karriere geschossen, jedenfalls nicht in der Bundesliga. Deswegen ist für mich auch ein besonderes Erlebnis, dass der Trainer mit an den Abgang steckt. Ein paar Minuten vorher ist nett. Aber wir werden nächste Woche noch gewinnen müssen und deswegen werden wir nicht zu große Euphorie aufkommen lassen.
Denn der Verfolger Hamburger SV hat zwar gegen den 1. FC Köln mit 0:1 verloren, lauert aber punktgleich direkt hinter Dortmund. Außerdem spielte Hertha BSC Berlin und Schalke unentschieden 0:0 und der Karlsruher SC gewann bei Werder Bremen mit 3:1, bleibt allerdings weiter Tabellenschlusslicht. Kommen wir noch zum Frauenfußball. Momentan ist der FCR Duisburg im Finalhinspiel des UEFA-Pokals zu Gast beim russischen Vertreter Zvezda Perm. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Duisburg führt mit 1:0. Und das war's soweit vom Sport.
Vielen Dank, Nicole Seifert. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.